NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um das Fahrrad. Durch neue Technologien könnte es helfen, aus der Mobilitätsfalle, vor allem in den Städten, zu entkommen. Außerdem leistet es einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesundheit, wenn wir es auch in der Freizeit nutzen. Wir stellen einen kleinen, klappbaren Elektromotor zum Nachrüsten vor, der bereits patentiert wurde und dem Pedelec wahrscheinlich einen neuen Boom ermöglicht. Im Interview mit dem Sportmediziner Professor Uwe Tegbur geht es um die gesundheitlichen Aspekte des Radelns. Außerdem Wasserkraft in Deutschland vor Innovationsschub und die TU Dresden schickt einen Nanosatelliten zur internationalen Raumstation ISS. Im Durchblicker stellen wir einen künstlich angelegten Amazonaswald vor. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Norwegen baut in den kommenden Jahren den ersten Tunnel für Fracht- und Passagierschiffe auf der Welt. Er soll die Schifffahrt an der Westküste des Landes auch für die berühmten Postschiffe der Hurtigruten sicherer machen. Dort, wo die Halbinsel Startlandet sich weit hinaus ins europäische Nordmeer erstreckt. Zugleich liegt hier auch eine Wetterscheide, deren Daten in jedem norwegischen Seewetterbericht auftauchen. Bald wird eine Röhre durch die felsige Halbinsel gebohrt und gesprengt, die zwischen Bergen und Alesund zwei Fjorde voneinander trennt.
Ab 2019 sollen sich Tunnelbauer langsam durch den harten norwegischen Fels bohren und sprengen. Und sie sollen mit weltweit bewährter Technik doch etwas ganz Neues schaffen, den ersten Tunnel für Schiffe. Das und nur das macht dieses geschätzt um die 300 Millionen Euro teure Projekt so speziell. Selbst für die Norweger, in deren Land es ja mehr als 1100 Tunnel gibt, mal quer durch die Berge, dann wieder unter Flüssen oder kleineren Fjorden hindurch. Aber so etwas wie das jetzt von der Regierung abgesegnete Projekt haben selbst sie dann doch noch nicht in Angriff genommen, obwohl die Idee schon weit über 100 Jahre alt ist und im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern beinahe realisiert worden wäre. Aber dann war der Krieg vorbei, die Deutschen waren besiegt und der Tunnel schien für immer Geschichte. Jetzt ist er plötzlich wieder Zukunft und nicht einmal eine besonders ferne. 3 bis 4 Jahre nach Baubeginn soll er fertig sein und dem bisher berüchtigten Seegebiet rund um die Halbinsel Startlandet, etwa 300 Kilometer nördlich von Bergen, seinen Schrecken nehmen. An rund 100 Tagen im Jahr gibt es dort, infolge starker Winde und Strömungen plus einer ungünstigen Form des Meeresbodens, extrem hohe Wellen. Immer wieder verunglücken Schiffe, sterben Menschen. Das soll aufhören, wenn der Tunnel 1-2 Fjorde verbindet, dabei 1,7 Kilometer lang, 36 Meter breit und 50 Meter hoch ist. Täglich sollen ihn dann bis zu 120 Fracht- und Passagierschiffe nutzen, die bei maximal 6 Knoten Geschwindigkeit um die 10 Minuten für die Durchfahrt benötigen. Versuche laufen bereits seit einigen Jahren. Terje Andreasen ist Projektleiter der Küstenbehörde und kennt die größte Herausforderung. Wir testen, ob eine sichere Passage auch bei schlechtem Wetter möglich ist. Denn es sind ja gerade die schlechten Wetterverhältnisse, bei denen der Tunnel seine Stärke zeigen muss. Diese Tests in einer großen Halle sind nun offenbar abgeschlossen und erfolgreich verlaufen. Daher das grüne Licht für das Projekt. Diese Halle war bisher Andreasens zweites Zuhause. Wieder und wieder haben er und sein Team alle möglichen Situationen durchgespielt. Wichtig war zu sehen, ob es möglich sein wird, auch ein großes und schweres Schiff sicher durch den Tunnel zu steuern. Dabei haben wir die Durchfahrten simuliert und genau berechnet, welche Kräfte im Tunnel auf ein Schiff einwirken. Das beruhigende Ergebnis: Es ist machbar, sagt Projektberater Arne Lothe.
Wir haben fått bekräftet, was wir trodde war Theorien. Und Erfahrungen sind veldig positive.
Unsere Theorien wurden bestätigt. Die Erfahrungen aus den Tests sind wirklich gut. Na bitte, dann muss der Tunnel ja nur noch gebaut werden. Was Fachleute für kein wirkliches Problem halten. Wie gesagt, die Norweger haben ja reichlich Erfahrung damit. Entsprechend genau sind ihre Pläne bereits. Allein die Größe der Röhre ist schon ein Novum, die nach Einschätzung dieser Experten eine besondere Bauweise verlangt. Erst wird, ausgehend von beiden Seiten, das oberste Tunnelsegment gebohrt, gesprengt und mit Beton an den Wänden gesichert. Diese Röhre ist dann der Ausgangspunkt für die Arbeit in die Tiefe des geplanten Tunnels, Von dort werden nämlich die Sprenglöcher gebohrt. An die 10 Millionen Tonnen Gestein, die größten Brocken dabei mehr als 20 Tonnen schwer, werden zu den Ausgängen gebracht und dann mit Schiffen abtransportiert. Zum Abschluss der Arbeiten fliegen an beiden Enden des Tunnels jeweils 3 Meter dicke und 12 Meter hohe Felswände in die Luft, die die Röhre während der Bauarbeiten wie Schleusentore gegen das Seewasser abgedichtet haben. Genau so hoch, 12 Meter nämlich, wird dann das Wasser im Tunnel stehen. Allemal tief genug für die berühmten Post- und Touristenschiffe der Hurtigruten, deren Abgase nach Angaben der Planer übrigens keine Probleme bereiten sollen, dank einer B- und Entlüftungsanlage, die immer dann anspringt, wenn der Wind, der durch die Röhre pfeift, nicht ausreicht. Solange es diese Abgase überhaupt noch gibt. Denn wie auch bei Autos setzt das grüne Norwegen bei Schiffen der Zukunft vor allem auf umweltfreundliche Elektroantriebe.
Das war ein Beitrag von Carsten Schmiester. Willkommen zum Schwerpunkt der Sendung. Vor 200 Jahren war der badische Förster Karl von Dreis in Mannheim zum ersten Mal auf einer Chaussee nach Schwetzingen mit seinem Laufrad unterwegs. Seine Erfindung blieb als exklusives Sportgerät im 19. Jahrhundert zunächst den Reichen vorbehalten. Im letzten Jahrhundert wurde das Fahrrad zum Massenverkehrsmittel, bis das Auto es verdrängte. Doch seitdem die Metropolen dieser Erde ihre Mobilitätsprobleme nicht mehr lösen können und an ihren Schadstoffen fast ersticken, gewinnt das Fahrrad wieder an Bedeutung. Was allerdings auch im deutschen Verkehrswegeplan fehlt, sind kreuzungsfreie Schnellverbindungen und Ladestationen für die rasant ansteigende Zahl von E-Bikes. Was kann das Fahrrad in der Zukunft leisten? Michael Kurt hat sich erkundigt.
Der Drahtesel hat es geschafft. Mittlerweile werden in Deutschland mehr Fahrräder als Autos verkauft. Die Fahrradbranche ist aus dem Häuschen und freut sich über Umsatzrekorde. 4 Millionen Fahrräder pro Jahr. Ein Beispiel: seit 2008 hat sich die Zahl der Radfahrer in Berlin verdoppelt. Und es könnten noch mehr sein, wenn die Verkehrsinfrastruktur fahrradfreundlicher wäre. Doch hier hapert es noch, so Ruth Blank vom Öko-Institut, die im Bereich nachhaltiger Verkehr und Klimaschutz forscht.
Derzeit, wenn man in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs ist, das ist ja manchmal irgendwie fast lustig. Auf diesen alten Radwegen, die auf dem Bürgersteig geführt werden, die sich dann schnell auf so eine gefühlte Breite von 30 Zentimetern verengen und irgendwie einen wahnwitzigen Zickzack-Kurs um irgendwelche Hindernisse, das funktioniert natürlich nicht.
Eine Herausforderung für Verkehrsplaner, die nicht nur Ordnung ins Chaos bringen, sondern auch den nachhaltigen Verkehr stärken wollen.
Die eine Hoffnung ist natürlich, dass man tatsächlich Verkehr verlagert bekommt vom Auto auf das Fahrrad und dadurch CO2-Emissionen einspart. Der Verkehr hat ja in den letzten Jahren ja als einziger Sektor in Deutschland es nicht geschafft, seine Emissionen zu reduzieren. Und da bietet das Fahrrad Potenzial und gerade auch das Elektrofahrrad, weil dadurch eben mehr Wege verlagert werden können.
Wie kann eine Verlagerung vom Auto weg hin zum Fahrrad gelingen? Das Ergebnis der aktuellen Studie des Öko-Instituts: es ist notwendig, statt punktueller Eingriffe übergreifende Projekte zu entwickeln, die einem neuen Leitbild folgen. Und dabei geht es nicht nur um den privaten Radverkehr, sondern auch um den Einsatz von Rädern, insbesondere Elektrorädern, zum Transport von Waren. Vorbild sind die Niederlande. Seit den 70er Jahren tritt man dort voll in die Pedalen, wenn es um fahrradfreundliche Verkehrskonzepte geht. Auch jetzt noch, so Jörg Thiemann-Linden, Stadt- und Verkehrsplaner aus Köln, der sich auch hier bei uns holländische Verhältnisse wünscht.
Es entstehen riesig große Fahrradparkhäuser an den Bahnhöfen, um damit die Straßenbahnen und Busse in der Morgenspitze zu entlassen. Es werden Radschnellverbindungen gebaut, übrigens aus dem Autobahnetat, um die Autobahnen in der Morgenspitzenstunde zu entlassen.
Manch eine Maßnahme im öffentlichen Nahverkehr der Niederlande erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Beispielsweise haben Kinder oft einen weiten Weg zur nächsten Haltestelle ihres Schulbusses. Dieser hält, zumindest im ländlichen Raum oder in der Vorstadt, nicht an jeder Straßenecke oder biegt in jede Sackgasse. Der Schüler muss manchmal schon ein paar hundert Meter bis zur nächsten Haltestelle zurücklegen. Das wird jedoch nicht gemacht, um den Jugendlichen zu ärgern. Man möchte ihn gewissermaßen mit sanfter Hand zwingen, auf das Rad zu steigen. Busse und Bahnen sollen nur die Hauptverkehrswege abdecken. In der Provinz Gelderland wird derzeit ein Projekt initiiert, noch mehr Busse einzusparen, indem man Schüler bei der Anschaffung von Pedelecs, also Elektrofahrrädern, finanziell unterstützt. Das Verhältnis von Kosten und Nutzen stellt sich beim Elektrofahrrad anders dar als beim Elektroauto, wo man sich den elektrischen Antrieb mit einer eingeschränkten Reichweite erkauft. Der Einsatz von Akkus bei Fahrrädern führt dazu, dass man weitere Strecken fährt, so der Kölner Verkehrsplaner.
Das, was bei dem Elektroauto das Problem ist mit der geringeren Reichweite gegenüber dem Benziner, ist beim Fahrrad genau umgekehrt. Nämlich, dass das Elektrofahrrad einfach deutlich weiterkommt mit dieser Elektrounterstützung. Und das ist wohl der Grund, warum es ohne öffentliche Förderung auch schon 2 Millionen von diesen Elektrofahrrädern in Deutschland gibt.
Aus zeitlichen Gründen akzeptieren wir Deutschen im Schnitt gerade mal eine Strecke zwischen 3 bis maximal 4,5 Kilometern als fahrradtauglich für die Fahrt zum Arbeitsplatz. Dies kann sich jedoch mittelfristig durch die rasch wachsende Zahl von E-Bikes ändern. Ob mit oder ohne Elektroantrieb, vieles spricht für das Fahrrad. Weniger Lärm, weniger Flächenverbrauch, weniger Luftschadstoffbelastung. Doch es braucht Anreize für einen Sinneswandel, so Ruth Blank vom Öko-Institut.
In Kooperation mit der Stadt München haben wir jetzt ein Projekt gemacht, wo die Neubürger in München sich kostenlos für eine Woche ein Elektrofahrrad ausleihen durften und das dann mal testen. Wir steigen halt immer morgens ins Auto, das ist normal und wir denken gar nicht über die Alternativen nach. In dieser Neubürgergruppe sind sehr viele Leute, die sehr jung sind. Das hat man sonst in typischen Befragungen von Elektrofahrradnutzern bis jetzt eher wenig.
Das Ergebnis zeigt, dass sich so Bürger überzeugen lassen, das Fahrrad nicht nur bis zum nächsten Briefkasten zu nutzen. Doch gerade in ländlichen Gebieten müssen neben persönlichen Anreizen auch durchdachte Verkehrskonzepte entwickelt werden. Im Kreis Steinfurt in der Nähe von Osnabrück fahren nach holländischem Vorbild Busse nicht mehr durch jede Straße, sondern sind zu Schnellbussen mit attraktiven Fahrzeiten geworden. An den Haltestellen abschließbare Fahrradstationen. Räder oder E-Bikes können kostengünstig gemietet werden. Sharing-Systeme, Akkuladestationen, Elektrofahrrad-Workshops für Senioren, eine intelligente Nahverkehrsstrategie. Es gibt viele Wege, das Fahrrad zu pushen. Dazu gehört auch die Entwicklung technischer Innovationen, mit denen nicht nur die Quantität der Leistung, sondern auch die Qualität des Radfahrens selbst verbessert wird.
Soweit der Bericht von Michael Kurt. Heißt auf Deutsch Erleichterung und ein deutscher Tüftler hat dies als Bezeichnung für den Fahrradmotor zum Mitnehmen gewählt und seine Erfindung bereits als Patent angemeldet. Der Mann könnte wie Karl von Dreis in die Geschichtsbücher eingehen. Er heißt Felix Römer und ist Doktorand bei TUM Create, einer Außenstelle der TU München in Singapur. Eigentlich unglaublich, dass bald alle herkömmlichen Fahrräder vom Hollandrad bis zum Mountainbike preiswert elektrisch nachgerüstet werden können. Lina Bodewein hat den Forscher getroffen.
Puh, miese Berge, heftige Hitze, doch ganz schön weite Strecken. In vielen Situationen wäre ein E-Bike ganz nett. Doch ein Pedelec ist mit durchschnittlich 2.500 Euro ziemlich happig in der Anschaffung. Auftritt Felix Römer, Doktorand bei TUM Create, einer Singapurer Zweigstelle der Technischen Universität München. In deren Automotive-Werkstatt stehen fantastische Prototypen. Ein Elektrotaxi für die Tropen mit ultrakurzer Ladezeit. Ein E-Moped-Kabinentaxi, schmal genug, um durch den Stau von Megacities wie Jakarta und Manila zu kommen. Ein Elektro-Postfahrzeug, flexibel und flink wie eine Bergziege. Alles von Römer mitentwickelt. So dachte er sich eines Tages auf dem Nachhauseweg.
Jetzt arbeite ich hier schon so viel mit Elektromobilität, habe die Erfahrung, habe auch schon die ersten Teile mit rumliegen und muss jedes Mal mit meinem Fahrrad hier über diesen einen großen Berg. Will mir aber kein Elektrofahrrad kaufen, weil ich fahre nicht bis nach Hause, sondern bloß bis zur nächsten MRT-Station. Lass mein Fahrrad dort stehen. Das heißt, ein teures Elektrofahrrad will ich nicht einfach so an der MRT-Station stehen lassen. Und so kam dann die Idee, ob man da nicht was basteln könnte, wie man das Fahrrad konvertieren könnte.
Jetzt steht Felix Römer da und hält das in der Hand, was aus der Idee geworden ist. Der Ease-Motor. Ease wie Leichtigkeit. Sieht zusammengefaltet ein bisschen aus wie ein Star Trek-Gefährt. Ein strukturelles Aluminiumgehäuse, sehr edel designt, ohne zu viel Schnickschnack. Ein Arm, der sich in der Mitte falten lässt und einfach einschnappt.
Das heißt, wenn man in den Rucksack stecken muss oder so, kann man ihn einfach zusammenklappen, dann ist es kompakter.
3,5 Kilogramm Radlerglück. Ease eben. Der Hauptgewichtsanteil ist die Lithium-Ionen-Batterie. Der Ansteckmotor kann aus jedem Fahrrad ein Pedelec machen. Aus der alten Hollandgurke, aus einem abgehalfterten Mountainbike oder einem Cityfahrrad. Die Montage ist simpel. Arm ausklappen und parallel zum Gepäckträger an die Sitzstrebe bringen.
Also die Idee ist, ich kann es mit einer Hand 3,5 Kilo noch gut halten und halte das einfach nur hier so ungefähr in die Position. Kann dann hier die Kabelschlaufe hier einhängen und kann dann hier an dem Knauf drehen und dadurch verengt sich diese Kabelschlaufe. Und das mache ich einfach so weit, bis es grob fest ist. Das hat jetzt keine Kalibrierung oder irgendwas. Und dann kann ich es einfach loslassen und dadurch geht es dann hinten runter und legt sich automatisch in die Mitte vom Reifen auf.
3 Stunden Ladezeit braucht die Batterie. Dann hat sie eine Reichweite von 50 Kilometern. Perfekt für Pendler. Die Ladeanzeige leuchtet beim Anschalten auf. Und dann kommt die nächste Zutat zum Einsatz.
Da wir eh schon hinten am Fahrrad sind und wir eine Batterie haben, haben wir uns überlegt, da bauen wir einfach noch ein Rücklicht mit ein. Einfach als zusätzliches Sicherheitsfeature, kann nie schaden. Und weil wir die genauen Daten wissen über die Fahrzeugbeschleunigung, ist das auch gleichzeitig noch ein Bremslicht. Das heißt, wenn ich mit dem Fahrzeug entschleunige, merkt es das Gerät und erhöht die Helligkeit von dem Rücklicht als Warnung für jemanden, der hinterherfährt, dass es eben als Bremslicht dann mitfungiert.
Auf zur Testfahrt. Motorarm ratzfatz angebaut, aufgestiegen, losgetreten.
Jetzt kommt er an, genau. Was Sie jetzt gehört haben, das Geräusch ist eben teilweise durch den grobstelligen Reifen und auch einfach ein bisschen Motorgeräusch. Was wir uns jetzt aber gar nicht zu sehr weiter anschauen, weil es jetzt kein störendes Geräusch und auf der anderen Seite kann man das vielleicht auch als Sicherheitsfeature mitsehen, dass man eben gehört wird, weil man doch ein bisschen schneller unterwegs ist als mit einem normalen Fahrrad.
Stimmt. Und wenn, wie üblich, die meisten Verkehrsteilnehmer ihre Smartphone-Kopfhörer aufhaben, dann schadet der Sound nicht. Zu schnell wird es aber trotzdem nicht. Bei 25 Kilometern pro Stunde schaltet der Motor automatisch ab, wie die EU-Norm es verlangt. Nicht zu schnell und nicht zu stark darf es sein. Nicht mehr als 250 Watt Motor-Nennleistung. Plötzlich ist er aus, der Motor.
Wenn Sie aufhören zu treten, hört er auch sofort auf.
Der Ease erkennt nämlich, ob ich die Füße stillhalte oder trete.
Mit Sensoren, die messen den Abstand zum Bein und können dann dadurch erkennen, wenn eine Pedalierungsbewegung stattfindet.
Die Reiberolle, die auf dem Hinterreifen aufliegt, gibt den Vortrieb. Kaum zu glauben, wie wirkungsvoll dieses schlicht scheinende Gerät ist. Aber es steckt auch eine Menge Arbeit der Wissenschaftler von TUM Create dahinter, mit Unterstützung des Singapurer Staates.
Wir sind nicht direkt rangegangen, dass wir sofort losgebastelt haben, sondern wir haben wirklich erstmal analysiert, wie sieht denn ein normales Fahrrad überhaupt aus? Was sind die Limitationen? Und natürlich, was gibt es schon für Produkte? Weil wenn man ein bisschen rumsucht, waren wir nicht die Ersten, die diese Idee hatten, konnten da auch ein paar Produkte finden, konnten aber bei jedem Produkt mindestens einen größeren Schwachpunkt feststellen.
Der Hauptschwachpunkt dieses Gerätes? Es ist zwar schon zum Patent angemeldet, aber noch nicht zu kaufen.
Dina Bodewein über die schon bald mögliche elektrische Umrüstung von Fahrrädern.
try to slip away before anybody guessed your name. Before anybody guessed your name, they didn't really know how to care for you. So they didn't really know how to care for you. So they laid you in a cradle.
Mit der neuen Erfindung aus Singapur dürfte das Fahrradfahren noch populärer werden. Doch was ist im Hinblick auf unsere Gesundheit zu beachten? Gibt es überhaupt das ergonomisch passende Fahrrad und sollten wir besser andere Sportarten betreiben? Darüber habe ich mit Professor Uwe Tegtbo gesprochen. Er ist Direktor für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. 9 von 10 Radlern sitzen nicht richtig auf ihrem Drahtesel. Wie können Sitzposition, Lenker und Sattel ergonomisch optimal angepasst werden, damit auch die Kraftübertragung gut funktioniert?
Ja, die Sattelhöhe ist sehr wichtig, damit die Kraft im Oberschenkel gut auf die Pedale kommt und die Knie nicht so stark belastet werden. Man möchte es in etwa so einstellen, dass bei gestrecktem Bein der Hacken gerade so auf die Pedale geht. Und wenn man dann eben mit dem Vorfuß fährt, dann hat man eine ziemlich gute Lastverteilung.
Und die Kraftübertragung über die Arme an den Lenker, man beobachtet ja oft so eine Art Äffchenhaltung, dass die Leute sich eher klammern, anstatt wirklich dann ihre Arme zu strecken und entsprechend die Kräfte einzusetzen.
Das hängt ja auch stark von der Geschwindigkeit ab oder wie stark man sich anstrengt. Ob man jetzt praktisch so eine geschlossene Kette von Hand, Arm, Rumpf, Bein zu Fuß bringt. Letztlich ist natürlich die Einbeziehung des Oberkörpers und auch der Arme wünschenswert, weil natürlich so auch so die Muskeln des ganzen Körpers trainiert werden. Man sollte den Rücken relativ gestreckt halten können. Letztlich die Vorlage, wie weit man sich nach vorn beugt, ist auch eine Frage, wie komfortabel man sitzt. Es ist aber auch auf der anderen Seite eine Gewöhnung des Oberkörpers an die Haltung, weil ja die Rückenmuskeln, die Rückenstrukturen letztlich auch gedehnt werden müssen über längere Zeit, dass sie eben so eine gute Vorhaltung auch gut schaffen.
Auf jeden Fall belasten wir ja unseren Körper anders, unsere Gelenke, unsere Muskeln, Sie haben das schon angesprochen. Welche Auswirkungen ergeben sich denn auf das Herz-Kreislauf-System?
Das Radfahren ist praktisch die ideale Form, um das Herz-Kreislauf-System gut zu fördern. Wenn wir Fahrrad fahren mit so moderater bis mittelintensiver Geschwindigkeit, also dass man sich auch gut unterhalten könnte, nicht zu sehr erschöpft ist, wird vor allen Dingen der Blutfluss gesteigert. Das Herz pumpt dann 2-3 Mal mehr Blut als in Ruhe durch unseren Körper, also so 10 bis 15 Liter in der Minute. Und das führt dazu, dass sich zum Beispiel die Arterien, also die Gefäße, sehr gut anpassen an die Aktivität. Es ist so, dass direkt nach so einer sportlichen Fahrradfahrt dann die Blutgefäße weitgestellt werden, der Blutdruck zum Beispiel auch allein durch eine Fahrradfahrt direkt sinkt. Ein anderer ganz wichtiger Effekt durch die Ausdauerkomponente des Radfahrens ist, dass sich neue kleine Gefäße bilden oder kleine Arterien, also kleine Blutgefäße, wieder größer werden können als Anpassung an das Radfahren.
Sie haben in Ihrer Forschung auch festgestellt, dass das Herzinfarktrisiko um etwa 50% gesenkt werden könnte, aber erst ab einer Dauer von etwa 45 Minuten Fahrradfahren.
Ja, große Untersuchungen konnten zeigen, dass Ausdaueraktivitäten wie das Fahrradfahren, macht man sie so 3 bis 5 Mal die Woche, das Herzinfarktrisiko massiv senken kann. Dabei kommt es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit an, sondern vielmehr darauf, dass man ausreichend lange fährt, ausreichend Kilometer fährt.
Es gibt ja noch andere interessante biologische Prozesse, die sich beim Fahrradfahren verändern, zum Beispiel im Hinblick auf den Sauerstofftransport in unser Gehirn.
Unser Gehirn profitiert sehr stark von körperlicher Aktivität. Auch da steigert sich natürlich der Blutfluss, aber nicht nur die Durchblutung des Gehirns verbessert sich, es verbessern sich auch die Stoffwechselprozesse oder die Informationswege im Gehirn, also dass zum Beispiel mehr Verzweigungen zwischen Nervenzellen gebildet werden können, dass Serotonin, ein Wirkstoff für eine bessere Stimmung, ansteigt, dass euphorische Gefühle entstehen durch bestimmte Areale im zentralen Nervensystem. Also es gibt eine Vielzahl von Wirkungen. Eine ganz wichtige Wirkung, die in Zukunft immer eine größere Rolle spielt, ist, dass zum Beispiel auch Demenz oder Alzheimer seltener auftreten bei den Menschen, die sich regelmäßig so bewegen.
Und nochmal zurück zur Fettverbrennung. Welche Vorteile bietet da das Fahrradfahren?
Na, die Fettverbrennung findet ja in den Muskeln statt. Und unsere Fettdepots sind ja jetzt nicht an der Muskelzelle selbst, sondern die sind ja über den ganzen Körper verteilt. Und da ist es so, dass mit zunehmender Fahrzeit immer mehr Fette aus den Fettdepots am ganzen Körper aufgespalten werden und zur Muskelzelle transportiert werden. Und der große Vorteil des Radfahrens ist, dass die Menge an Fettverbrennung insbesondere von der Dauer der Aktivitäten abhängt. Und es ist zum Beispiel viel leichter, länger Rad zu fahren draußen, als beispielsweise zu joggen, weil die Belastung zum Beispiel der Gelenke ja viel geringer ist beim Radfahren als beim Laufen.
Kommen wir mal zu den älteren Menschen, die E-Bikes, also elektrische Motoren an einem Fahrrad über Akku betrieben, boomen in Deutschland. Es gibt bereits über 600.000 Verkäufe. Welche Vorteile bieten sich denn? Werden ältere Menschen dadurch mobiler oder nehmen die körperlichen Aktivitäten durch die Entlastung durch den Hilfsmotor eher wieder ab?
In der Regel ist es so, dass die Menschen, die ein E-Bike nutzen, sich im Vergleich zum Fahrrad häufiger auf dem E-Bike bewegen. Das hängt natürlich davon ab, wie stark man so seine individuelle Unterstützungsstufe einstellt, sodass man eigentlich selbst regeln kann, ist das jetzt eine anstrengende oder eine moderate oder eine ganz, ganz leichte Belastung. Und man möchte natürlich für die Gesundheitseffekte auch haben, dass man auf jeden Fall auch den Körper selbst zusätzlich und die Muskeln, Herz-Kreislauf-System zusätzlich belastet, nicht nur den Motor arbeiten lässt. Dieser Boom von E-Bikes ist eine große Chance, die wir haben, weil die Menschen, die sich vorstellen, das E-Bike häufiger zu nutzen, zum Beispiel auch das Auto häufiger stehen lassen.
Das war Professor Uwe Tegbur, Direktor für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und soweit unser Schwerpunkt zu 200 Jahren Fahrrad. Die Musik in der Sendung kommt heute von Emily Millard. Die CD By Heron and By Season erschien bei Greywood Records.
I've been afraid of the truth. Don't say it. I've been afraid of the truth. Every moment clue after clue. Every moment bells ring and wake up. You are just roll over. When you climbed inside this shell, you suspended all to become a storm.
An der Aller in Niedersachsen entsteht derzeit eine höchst ungewöhnliche Anlage. Eine Walze, ähnlich wie die einer Dampfwalze, nur viel größer. Es ist der Prototyp für ein neues Wasserrad mit einer Breite von 12 Metern, das weltweit größte seiner Art. Nach dem Willen seiner Erfinder soll es einer unterschätzten erneuerbaren Energieform neuen Schwung verleihen, der Wasserkraft. In Deutschland nämlich ist das Potenzial der Wasserkraft erst zu 67% ausgeschöpft. Mit der neuen Technologie könnten weitere 20% hinzukommen, so jedenfalls die Hoffnung. Frank Grotelüschen hat sich die Baustelle angesehen.
Also das ist hier die Hornbostler Hutweide, Naturschutzgebiet alles. Denn eben hier die Aller mit Flora-Fauna-Habitatsgebiet und da liegt dann hier diese Schleusenanlage Barnetze.
Hornborstel, ein Dörfchen in der Lüneburger Heide. Vorbei an Pferden und Rindern stapft Christian Seidel durch eine Wiese auf das Flüsschen Aller zu, auf eine alte Schleuse, Baujahr 1912. Ein Relikt aus einer Zeit, als hier noch Erdöl gefördert wurde. Klein Texas, so nannte man die Gegend einst.
Ja, das ist also hier eine Großschleuse mit 155 Meter Länge. Und die ist also richtig für große Schubverbände erarbeitet worden, weil hier eben früher die ganzen großen Erdölschiffe hoch und runter gegangen sind.
Der Ölboom ist längst vorbei. 1963 machte das letzte Bohrloch in der Gegend dicht. Heute passieren nur noch Sportboote und Ausflugsdampfer die Schleuse. Doch nun verleiht Seidel, Ingenieur an der TU Braunschweig, der Anlage einen neuen Sinn. Neben der Schleuse rauscht das Wasser der Aller über ein Stauwehr. Ein künstlicher Wasserfall, nur 1,5 Meter hoch. Hier entsteht Seidels Projekt. Ein Wasserrad, das weltweit größte seiner Art. Leistung 500 Kilowatt. Pro Jahr soll es 2,5 Millionen Kilowattstunden erzeugen, damit etwa so viel Strom erzeugen wie ein mittelgroßes Windrad und rund 800 Durchschnittshaushalte versorgen. Ein Versuch, der Wasserkraft in Deutschland zu neuer Blüte zu verhelfen.
Es gibt ja in Deutschland über 70.000 Stauhaltungen. Davon werden gerade 7.800 Stauhaltungen mit Wasserkraftanlagen genutzt. Der Rest ist eben da. Und da haben wir festgestellt, dass eben unheimlich viele Stauhaltungen ungenutzt sind.
Dass die meisten Stauwehre in Deutschland nicht mit Wasserkraftwerken bestückt sind, hat einen simplen Grund.
Heute wird vor allem die Wasserkraft durch Turbinen erschlossen, auch die elektrische Stromgewinnung erfolgt ausschließlich durch Turbinen.
Turbinen aber funktionieren nur, wenn das Wasser mit hoher Geschwindigkeit durch sie hindurchrauscht, indem es aus einer gewissen Mindesthöhe nach unten fällt, so wie in gebirgigen Regionen, wenn reißende Bäche in die Tiefe stürzen. Im Flachland dagegen sind die Höhenunterschiede meist gering, doch hier gibt es Flüsse, die relativ breit sind und deshalb viel Wasser führen. Mit Turbinen allerdings lässt sich das nur teilweise nutzen.
Wenn wir unterhalb von 4 Meter Fallhöhe uns bewegen, da hat die Turbine im Bereich von 3 bis 4 Meter Fallhöhe eine wirtschaftliche Grenze und bei ungefähr 2 Meter Fallhöhe eine technische Grenze.
Bei einer Fallhöhe unter 2 Metern würde eine Turbine ins Stocken geraten oder stehen bleiben wie ein bockiger Esel. Bei vielen Stauwehren aber rauscht das Wasser nur 1 bis 2 Meter hinab, zu wenig für eine Turbine. Um diese Wehre dennoch zu nutzen, setzt Seidel auf ein althergebrachtes Konzept, das Wasserrad. Das nämlich wird nicht durch das Tempo des Wassers getrieben, sondern durch dessen Gewicht.
Man kann sich mal vorstellen, der Wassereimer wird mit Wasser gefüllt und zieht sich dann quasi nach unten und entleert sich. Und das ist das Funktionsprinzip eines Wasserrades.
In Deutschland gibt es gerade mal ein paar 100 stromerzeugende Wasserräder, meist Überbleibsel von alten, aufgegebenen Wassermühlen. Zur Stromversorgung tragen sie nur wenig bei, dazu sind sie zu klein. Das will Christian Seidel nun ändern. Sein Prototyp ist ein regelrechter Gigant, 12 Meter breit und 11 Meter Durchmesser.
Es ist das größte Stahlwasserrad der Welt, vom Schluckvermögen, also was am Wasser verarbeitet werden kann, und von der Leistung. Das ist tatsächlich ein Rekord. Da sind wir weltweit einmalig.
Eine Herausforderung, das Design der Wasserschaufeln.
Sie müssen einmal erreichen, dass optimal dieser Wasserstrahl aufgeteilt werden kann, ohne dass Sie große Stoßverluste haben. Und parallel müssen Sie aber auch erreichen, dass dieses Wasser sich sehr schnell beruhigt. Das heißt also, es muss viel Wasser rein, es muss beruhigt werden und dann das Rad nach unten drücken, damit wir optimal die Schwerkraft nutzen, nur noch das Rad antreiben.
Lange bastelte Seidel an der optimalen Schaufelform. Wie sie aussieht, zeigt er an einem Modell im Maßstab 1:10. Dicht an dicht stehen die Schaufeln, insgesamt 60 Stück.
Wenn Sie sich mal anschauen, sind ja die Schaufeln immer nach oben gekrümmt. Ne? Das ist im Prinzip diese gesamte Form, wie beruhige ich das Wasser, damit es hier oben denn zum Stillstand kommt und dann als beruhigte Wassermasse das Rad nach unten dreht und die nächste Schaufel wieder das Gleiche. Ne?
Seidel gibt Schwung und das Modell dreht sich wie ein gut geöltes Rennrad. Doch funktioniert die Technik auch bei einem großen Wasserrad? Um das zu beweisen, bauen die Forscher nun einen Prototyp in Originalgröße. Das Forschungswasserrad in Barnetze an der Aller, 11 Millionen Euro teuer. Um das Geld zusammenzubekommen, brauchte Seidel einen finanzstarken Partner aus der Industrie.
Er ist ja Feuer und Flamme für das Thema. Das merkt man natürlich auch, wenn man das von ihm vorgestellt bekommt. Und dann wird man auch sehr schnell mitgerissen.
Sagt Alexander Redenius vom Stahlkonzern Salzgitter Mannesmann. In seinen Augen steckt im neuen Wasserrad großes Potenzial.
Es ist ja in der Landschaft einigermaßen noch eingegliedert. Es hat nicht so eine 150 Meter hohe Windkraftanlage, wo dann irgendwie ein 100 Meter großer Rotor dran ist, sondern es ist ja eher eine kompakte Anlage, ragt dann irgendwie 6-7 Meter hervor, kann man auch mit Holz verkleiden, ist ja, denke ich, auch noch einigermaßen anzusehen. Und dann denke ich schon, dass das halt ein Potenzial entsprechend da ist und auch ein Baustein sein kann für die Energiewende.
Doch ist das Wasserrad nicht gefährlich für die Fische im Fluss? Nein, mein Christian Seidel.
Wasserrad und Fisch ist kein Problem. Wir haben ja bei Wasserrädern immer sehr langsame Drehzahlen. Auch jetzt hier in Barnetze ist es ja so, dass wir 1 bis 3,8 Umdrehungen pro Minute haben. Bei einer Turbine haben wir irgendwie bis zu 1500 Umdrehungen pro Minute.
Fische, die flussabwärts schwimmen, sollen das Wasserrad sogar als Abstiegshilfe nutzen, als eine Art Paternoster. 12 Jahre hat Seidel an den Bauplänen getüftelt. Bald ist es soweit. Spätestens Anfang 2018 soll sich sein Wasserrad drehen. Und der Forscher denkt schon weiter.
Also grundsätzlich geeignete Standorte werden sich irgendwie so bei 2.500 bewegen.
Und zwar allein in Deutschland. Weltweit gesehen scheint das Potenzial noch höher. Laut Studien liegt es bei einer Jahresstromproduktion von 6.500 Terawattstunden, so viel wie der Ertrag von 1.000 Atommeilern.
Frank Kotelüschen informierte über das Potenzial des Wasserrads.
Feeling light and dark.
Didn't know darkness. Didn't know how dark it could get. Didn't know how far down I would descend. Didn't know lightness.
Technik bestimmt unser Leben und nicht nur hier auf der Erde. Auch im All fliegen technische Geräte herum, die der Mensch entwickelt hat. Und was vor ein paar Jahrzehnten noch die Sensation war, ist heute fast normal geworden. Bestes Beispiel ist die Erforschung des Weltraums bis hin zum Weltraumtourismus. Jetzt nutzen Dresdner Studenten einen Raumtransporter, um selbstgebaute kleine Satelliten in den Orbit zu bringen. Nach mehreren verschobenen Terminen startete der unbemannte Raumtransporter Cygnus mit einer Atlas-5-Rakete von Cape Canaveral in Florida zur internationalen Raumstation ISS. Annegret Faber berichtet.
Die Herausforderung ist groß, aber die Dresdner Studenten haben sie angenommen. Atome, die Kilometer voneinander entfernt sind, aber trotzdem unser Klima beeinflussen, wollen sie messen. Und zwar in 400 Kilometern Höhe in der Thermosphäre. Tino Schmiel, Leiter der Arbeitsgruppe Kleinsatelliten und Energiesysteme am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik in Dresden, nennt die Thermosphäre auch Ignorosphäre, obwohl dies ein ironisch gemeinter unwissenschaftlicher Ausdruck ist. Denn da oben würden Messinstrumente so gut wie nichts wahrnehmen.
Einmal muss man sich vorstellen, dass die Teilchen, die uns umgeben, die wir ein- und ausatmen, die haben ungefähr einen Abstand voneinander von wenigen Nanometern. Wir nennen das auch freie Weglänge. Durch den niedrigen Druck im Weltraum, da ist ja auch ganz, ganz viel Platz, ist der Abstand zwischen den Molekülen im Kilometerbereich. Und da es sehr, sehr schwer messtechnisch zu erfassen ist, wird das sehr oft von den Wissenschaftlern auch als sogenannte Ignorosphäre bezeichnet. Wir ignorieren die nicht, aber unsere Messinstrumente ignorieren die in der Regel.
Die Dresdner Studenten versuchen es trotzdem und entwickeln für diesen Zweck einen kleinen Satelliten, SOM-2.
SOM-2 ist ein Satellitensystem, das wir entwickelt haben, das so gebaut ist, dass wir es quasi immer wieder neu für neue Experimente nutzen können. Wir haben also Standardanschlüsse vorgesehen, sodass man in der unteren Hälfte des Satelliten alles an Bord hat, was für den Betrieb des Satelliten notwendig ist.
Energieversorgung, Lageregelung, Bordcomputer, alles ist auf SOM-2 montiert. Tino Schmiel deutet auf ein kleines, viereckiges Metallgestell in einer Glasvitrine. Das ist eine zweite Version des Satelliten. Er ist klein, 10 mal 10 cm und 20 cm hoch. Und dieses kleine Ding wird in einigen Wochen von der Internationalen Raumstation gemeinsam mit anderen Satelliten in den Orbit entlassen.
Die verteilen sich nach einer bestimmten Zeit, die fest im Satelliten programmiert ist, also er bemerkt, wann er ausgeworfen wurde, beginnen sich die Batterien zu laden, sobald der Satellit in der Sonnenphase ist. Und wenn dann genügend elektrische Leistung durch die Batterien zur Verfügung steht, aktivieren sich alle Systeme im Satelliten. Wir können das erste Mal Signale empfangen.
In 400 Kilometern Höhe umrundet SOM-2 dann die Erde. 16 Mal am Tag tut er das. Unten in Dresden sitzen Studenten am Computer und immer wenn der Satellit über Dresden fliegt, das sind nur wenige Minuten am Tag, kommunizieren sie mit dem kleinen technischen Wunder, senden Befehle, empfangen Daten.
Und wenn die Zustandsdaten gut aussehen, beginnt dann auch die Missionswissenschaftsphase der Mission. Das heißt, unser Satellit wird dann die wissenschaftlichen Experimente einschalten.
3 Experimente sind an Bord. Mit einem testen die Dresdner Studenten neue Materialien im Weltraum. Ein anderes soll im Gegensatz zu Solarzellen nicht das Licht, sondern die Wärme der Sonne in elektrischen Strom wandeln. Ziel ist, Akkus auf Satelliten länger arbeiten zu lassen und so das gesamte System länger am Leben zu halten. Das dritte Experiment misst die restlichen Gase in der Thermosphäre. Für Tino Schmiel ist das die schwierigste Aufgabe, denn der Druck da oben ist sehr niedrig. Entsprechend weit sind die Teilchen voneinander entfernt.
Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, mit kleinen Sensoren die wirklich wenigen atomaren Bestandteile und Ionen, die da sind, auch zu erfassen.
Um es trotzdem zu schaffen, taten sich die Dresdner mit anderen Forschungseinrichtungen zusammen. So wurde es möglich, diesen speziellen Sensor auf weiteren 14 Satelliten zu befestigen. Alle zusammen könnten verwertbare Daten liefern, die dann Klimamodelle verbessern. Aber auch für die Raumfahrt an sich wären die Daten wichtig. Denn durch die besonderen Bedingungen im Weltraum verlieren Solarzellen schneller an Leistung. Auch optische Oberflächen erblinden in kürzeren Zeiträumen als auf der Erde. Bis zu 50 Studenten entwickelten die Experimente und befestigten sie auf dem Satelliten. Der Mechatroniker Christian Schunk ist seit 2 Jahren dabei.
Diese hochintegrierten Systeme kompakt zusammenzubekommen, das ist sozusagen das Schwierigste an so einem kleinen CubeSat.
Die Lagebestimmung des Satelliten zu erarbeiten und zu analysieren war Teil seiner Diplomarbeit. Yves Bertling ist ebenfalls seit 2 Jahren dabei. Er ist technischer Projektleiter von SOM2 und betreut die Studenten am Dresdner Institut für Luft- und Raumfahrttechnik.
Im Bereich Raumfahrt, da hat man leider sehr selten die Möglichkeit, so praxisnah auszubilden. Und das ist auch das Besondere an diesem Projekt, was auch deutschlandweit nicht so häufig passiert.
Zum Start des Raumtransporters Cygnus von Cape Canaveral in Florida zur Internationalen Raumstation saßen deshalb auch alle 50 Studenten zusammen und verfolgten das Geschehen per Livestream. Nun hoffen sie, dass der Satellit auch wirklich da oben ankommt.
Aber die Anspannung ist groß, ja, und auch erfreulich, wenn es dann oben auf der Raumstation ankommt. Sind wir bei Raketenstarts nicht immer zu 100%. Wir drücken sozusagen die Daumen und freuen uns.
Annegret Faber über deutsche Nanosatelliten an Bord der ISS.
Aus der Wissenschaft.
Tintenfische gelten als sehr intelligent. Sie lernen durch gezieltes Beobachten, können sich bei Gefahr tarnen oder ihrer Beute mit diversen Jagdtechniken nachstellen. Ihr komplexes Verhalten reicht an das der Wirbeltiere heran. Ihre Intelligenz beruht auf einer großen Proteinvielfalt, die nicht durch das Genom gedeckt ist. Dieser Reichtum an Eiweißmolekülen entsteht nicht, wie bei den meisten Lebewesen, indem viele verschiedene Gene abgelesen werden. Vielmehr wird die DNA nachträglich editiert. Die Tiere bearbeiten dabei ihre Blaupausen für die Proteinbiosynthese, sodass ein ganzes Bündel an verschiedenen Vorlagen für die Eiweißproduktion entsteht. Das ermöglicht ihr breit gefächertes Verhaltensrepertoire, das auch für ihre Stellung im Tierreich ungewöhnlich ist. Das haben nun Forscher um Eli Eisenberg von der Universität Tel Aviv und Joshua Rosenthal vom Labor für Marine Biologie in Woods Hole herausgefunden. Ein Asteroid von der Größe eines der höchsten Wolkenkratzer ist am Mittwoch in weniger als 5-facher Mondentfernung an der Erde vorbeigeflogen. Der 650 Meter Brocken kam der Erde auf bis zu 1,8 Millionen Kilometer nahe. Der 2014 entdeckte Asteroid kreist seit der Entstehung unseres Sonnensystems vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Zuletzt kam ein Brocken von dieser Größe im Jahr 2004 ähnlich nahe. Damals passierte der 4,5 Kilometer Asteroid Tutatis die Erde. Derzeit sind etwa 16.000 erdnahe Asteroiden identifiziert. Die NASA stuft 1.800 von ihnen als potenziell gefährlich ein. Darunter sind 156 mit mindestens 1 Kilometer Durchmesser. Das Sexualhormon Testosteron ist nicht für den Haarausfall bei Männern verantwortlich. Forscher der Universitätsmedizin Greifswald konnten diesen Mythos endgültig widerlegen. Dazu werteten sie Daten von 373 männlichen Teilnehmern der Bevölkerungsstudie Shiptrend aus. Weder Haardichte noch Haarwachstum stehen in einem direkten Zusammenhang zu Testosteron. Neben genetischen Faktoren steht neueren Erkenntnissen zufolge sowohl das Hormon DHT, ein potentes Folgeprodukt von Testosteron, als auch das Gewebshormon Prostaglandin D2 unter Verdacht, männliche Haare dünner werden zu lassen. Zur Therapie des männlichen Haarausfalls gibt es bisher nur wenige Wirkstoffe mit zum Teil erheblichen Nebenwirkungen. In diese Richtung wollen die Greifswalder Mediziner in Zukunft noch intensiver forschen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift JAMA Dermatology veröffentlicht. Glas ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit. Bisher konnte es beim dreidimensionalen Drucken nicht eingesetzt werden. Am Karlsruher Institut für Technologie wurde jetzt ein Verfahren entwickelt, mit dem sich erstmals auch Glas für diese Technik nutzen lässt. Die Forscher mischen dabei Nanopartikel hochreinen Quarzglases mit einer kleinen Menge flüssigen Kunststoffs und lassen diese Mischung durch Licht an bestimmten Stellen aushärten. Das flüssig gebliebene Material wird dann in einem Lösungsmittelbad herausgewaschen. Am Ende bleibt nur die gewünschte ausgehärtete Struktur bestehen. Aufgrund seiner Eigenschaften wie Transparenz, Hitzebeständigkeit und Säureresistenz eröffnen sich mit der Verwendung von Glas im 3D-Druck vielfältige neue Anwendungsmöglichkeiten. Sei es für die Fertigung und Forschung, sei es für die Optik, die Datenübertragung oder die Biotechnologie. Das neue Verfahren wurde im Fachmagazin Nature veröffentlicht und wird auch auf der Hannover Messe vorgestellt.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
Marks the vertices, follow with your eye the animal, train the eye to tell the spots on her hide from the skin of the older, follow with your eye the animal, follow with your
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Kann man in einem Zoo ein hochkomplexes biologisches System nachbauen? In der Stuttgarter Wilhelma wird das versucht. Dort wird ein Regenwald errichtet oder nachgebaut und das bringt Probleme mit sich. Der Mensch muss permanent nachjustieren und der Natur auf die Sprünge helfen. Immer wieder gerät an einigen Punkten das ökologische Gleichgewicht aus dem Lot. Dann gibt es plötzlich zu viele Ameisen und man muss wieder eine bestimmte Froschart aussetzen, die diese Ameisen vertilgt. Nicola Wettmarshausen hat sich das künstliche Ökosystem angesehen und selbst Hand angelegt.
Ich streue hier gerade Laub aus. Zugegeben etwas ungewöhnlich in einem Haus, Laub auszustreuen. Aber der Biologe neben mir, Björn Schäfer, sagt, das muss so sein.
Ja, wir befinden uns im Amazonashaus in der Wilhelma und hier ist es immens wichtig, dass wir regelmäßig Laub ausbringen, weil das Laub die Grundlage für unser ganzes Ökosystem im Haus ist. Wir haben 2011 beschlossen, einen echten Regenwald nachzubauen und sind seitdem Schritt für Schritt dabei, nach dem Original am Tapajos einfache Nahrungsketten anzulegen. Und aus dem Laub ernähren sich die tropischen Asseln, die Würmer, die Hundertfüßler. Und die sind die Nahrungsgrundlagen für alle anderen tierischen Organismen, die danach im Haus leben.
Zum Beispiel, was lebt hier?
Zum Beispiel Tropfenkröten, sehr, sehr große Kröten, die große Kakerlaken oder Mäuse fressen können. Unser kleinster Bewohner aktuell ist ein Pfeiffrosch. Der ist ungefähr so groß wie ein kleiner Fingernagel und ernährt sich nur von Ameisen.
Okay, und die Ameisen findet man hier zuhauf. Also mir sind schon etliche über die Finger gelaufen.
Genau, also von den Ameisen haben wir im Moment mehr als genug. Die stellen im Moment das größte Problem in unserem System dar. Man muss sich vorstellen, wenn man ein Ökosystem nachbaut, dann gerät immer irgendwas außer Kontrolle. Und man muss ständig an irgendeiner Schraube drehen, um das Ganze wieder zu regulieren. Und im Moment haben wir eine asiatische Ameise im Haus, die macht große Probleme. Deshalb haben wir jetzt ganz, ganz viele von den kleinen Pfeiffröschen ausgesetzt, in der Hoffnung, dass die Ameisen fressen und wir dann ein neues Problem lösen können.
Jetzt ist mein nächster Job, hier Bromelien an einen Baum zu montieren, kann man schon fast sagen. Da gibt es eine ganz interessante Methode mit Damenstrümpfen.
Ja, wir machen eben ganz, ganz dünne Ringe aus den Damenstrümpfen. Und mit den ganz dünnen Ringen kann man dann Bromelien oder auch Farne oben auf den Ästen aufbinden, ohne dass der Besucher die Fäden sehen kann. Und in der Natur werden die natürlich an der Stelle gekeimt und würden sich selber festhalten.
Also ich habe jetzt hier eine Bromelie, die hat 4 Trichter und in den 4 Trichtern ist ein bisschen Wasser, muss ich vorsichtig sein. Und die tue ich jetzt hier in eine Astgabel von was für einem Baum?
Das ist ein Ficus, wo wir jetzt gerade haben, also eine Feige.
Ah, eine Feige. Und wie mache ich das jetzt?
Jetzt nehme ich einfach den Strumpf, ziehe ihn lang, dann wird er ganz, ganz dünn, ist dann nur noch so 2 mm, lege den Faden dann einmal um die Bromelie und um den Stamm und mache einen Knoten rein.
Also gut, das probiere ich mal. So, so richtig fest hält das noch nicht, was?
Genau. Und das müssen wir jetzt natürlich an mehreren Stellen gleichzeitig machen, um das Ganze erstmal zu fixieren.
Wer ist denn auf die Idee gekommen mit dem Damenstrumpf?
Ich glaube, das hat irgendein privater Sammler mal angefangen. Also ganz früh hat man ja Bromelien und Hilantien mit Heißklebepistolen aufgeklebt. Aber dabei hat man meistens den unteren Bereich der Pflanze so stark beschädigt, dass die dann nach einer Weile einfach abgestorben sind.
Bisschen eine krude Idee, ne? Ja, aber wovon lebt die eigentlich? Wo kriegt die eigentlich ihre Nährstoffe her, wenn wir die jetzt einfach nur so da draufsetzen und festbinden?
Also in dem Moment, wo wir das jetzt nur aufbinden, bekommt sie nur die Nährstoffe, die im Trichter selber entstehen. Um die Pflanze aber ein bisschen zu unterstützen, geben wir noch ein bisschen Moos mit auf den Weg, weil wenn das Moos verrottet, werden auch Nährstoffe frei. Das heißt, wir müssen jetzt in einem zweiten Schritt an jeder Basis von dem Trichter immer ein kleines bisschen Moos um den Trichter packen.
Okay, das mache ich mal. So, zum Schluss schneide ich noch die ganzen Enden ab. Da hängen nämlich noch so Schleifen rum. Die Bromelien sind jetzt eher wichtig für die Besucher oder haben die noch eine andere Funktion?
Die haben eine ganz wichtige Funktion für die Frösche, weil bestimmte Froscharten ihre Eier in den Bromelientrichtern ablegen. Also wenn Sie sich vorstellen, so ein Baumsteigerfrosch, der geht normalerweise nicht auf den Erdboden. Der muss aber trotzdem sich irgendwie fortpflanzen. Also braucht er sogenannte Phytothelmen, wassergefüllte Bereiche, wo er seine Eier reinlegen kann. Und das sind eben die Bromelientrichter.
Und was jetzt mein nächster Job ist, winzige Kaulquappen hier in diese Bromelie reinzusetzen. Warum ist das wichtig?
Genau, wir übernehmen jetzt im Endeffekt die Aufgabe der Froscheltern. So ein Baumsteigerfrosch, der trägt tatsächlich seine Kaulquappen einzeln in die Trichter und besetzt jeden Bromelientrichter mit einer Kaulquappe. Spannenderweise machen das dort meistens die Männchen.
Okay, ich bin jetzt kein Männchen, ich probiere es trotzdem. Ich habe jetzt hier 2 schreckliche Pfeilgiftfrosch-Kaulquappen und die sehen ganz anders aus als der erwachsene Frosch. Die sind nämlich gemustert. Der erwachsene Frosch ist einfach quietsche, quietsche, grün-gelb. Und die beiden werde ich jetzt hier mal aussetzen. Der eine ist gleich weggeschwommen. Der andere sitzt erstmal ruhig und wartet ab. Der hat nämlich schon ein bisschen Froschbeine.
Gucken Sie mal, da sucht gerade ein Vogel. Sucht gerade irgendeine Raupe oder irgendwas direkt neben uns. Das ist doch schön. Das ist jetzt einfach ein Vorgang, den können Sie nur in der Natur so beobachten. Den können Sie in einem Käfig nie beobachten. Und genau das sollen unsere Besucher eben auch erleben und mitbekommen. So eine Mini-Reise in Amazonas.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Nicola Wettmershausen berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Emily Millard. Die CD mit dem Titel By Heron and By Season erschien bei Greywood Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.